Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
In Syrien stürzen Rebellengruppen um Islamisten. Innerhalb von einer Woche Diktator Assad. In der Ukraine tobt seit mehr als 1000 Tagen der Krieg. In den USA macht sich Trump für seine zweite Amtszeit bereit. Zeitgleich ist Europa schwach wie nie. In Deutschland gibt es keine funktionierende Regierung mehr. Frankreich ebenso. Und Deutschland wählt erst im Februar. In Rumänien wiederum kracht's. In Österreich ringt man um eine Dreierkoalition. Was ist los eigentlich in Europa? Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße Kaiserenkel und Medienunternehmer Karl von Habsburg bei uns im Studio. Hallo.
Grüß Gott.
Herr von Habsburg, 2024 wird für uns das Jahr der großen Kriege und Umbrüche in Erinnerung bleiben. Zuletzt der Blitzsturm und der Fall des Assad-Regimes in Syrien. Haben Sie damit eigentlich gerechnet, dass es so schnell gehen wird?
Nein, überhaupt nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, dass ich Syrien relativ gut kenne. Ich habe das Land oft bereisen dürfen. Aber ich hatte mir schon erwartet, dass es irgendwann zu einem Wandel kommt. Aber bestimmt nicht in dieser Geschwindigkeit und auch nicht in der Geschwindigkeit, dass der Zusammenbruch eines Systems wie des Assad-Systems, das sich über so viele Jahrzehnte hinweg in Syrien eigentlich verankert hat, dass dies so schnell im Nichts verschwinden würde. Aber ich glaube, es gibt einen Aspekt, der eigentlich wenig beleuchtet wurde. Wir erinnern uns ja zurück, als vor einigen Monaten von der israelischen Seite aus die ganze Führungsschicht der Hisbollah ausgeschalten wurde, indem sie eben in den Pagern der Führer der Hisbollah untergebracht hatten, Sprengstoff, den sie auf einmal gesprengt haben und damit eigentlich die ganze Führungsschicht der Hisbollah ausgelöscht haben. Sie haben natürlich damit auch eine extrem wichtige Führungsschicht für das Assad-Regime mit ausgelöscht. Das heißt, ein Großteil der Infanterie in Syrien, die ja vielfach unterstützt wurde eben durch die Hisbollah, ist damit praktisch mit verschwunden. Und das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass der Widerstand des Assad-Regimes eben wesentlich geringer war, als man sich das tatsächlich erwarten konnte und dieser Sturz eben viel schneller stattgefunden hat.
Jetzt sind Islamisten in Damaskus. Der Übergangspremier kommt aus einer Region, wo eben die Dschihadisten ganz stark sind. Was erwarten Sie von den neuen Männern in Damaskus?
Also ich glaube, man soll überhaupt nicht vorschnell entsprechend urteilen. Ganz ehrlich, erwarten tue ich mir nicht allzu viel. Ich werde auch immer lieber gerne positiv überrascht als negativ überrascht. Al-Jolani selber als entsprechender Führer derzeit dort hat natürlich einen Hintergrund, der einen schon etwas schlucken lässt, wenn man sieht, dass er also sowohl mit Al-Qaida wie auch mit dem Islamischen Staat entsprechend verbunden war. Und daraus hat sich ja dann die Al-Nusra-Front entsprechend gebildet, die er lange Zeit geleitet hat, die zweifellos keine Chorknaben dort waren, sondern die sich also mit unvorstellbarer Brutalität vor allen Dingen im Norden des Landes entsprechend stark gemacht haben. Er versucht sich natürlich viel mehr jetzt in einer internationalen Dimension darzustellen und sich als sehr weltgewandt darzustellen. Aber ich glaube, man darf seine ganze Geschichte nicht vergessen. Und es ist ja auch so, dass seine Bewegung und er selber nach wie vor international gesuchte Terroristen sind. Es ist ja nicht wirklich so, dass man jetzt von Staatsmann zu Staatsmann dort verhandelt. Und es geht natürlich auch zu schnell. Wir müssen auch noch ein bisschen abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Jetzt schon Entscheidungen und Meinungen über Syrien zu bilden, ist, glaube ich, problematisch, um es milde auszudrücken.
Sie haben gesagt, Sie haben das Land mehrmals selbst bereist. In welcher Funktion?
Das war damals in meiner Funktion als Präsident von Blue Shield International. Ich habe dann damals auch natürlich mit den zuständigen Behörden und Verantwortlichen im Bereich der Kulturgüter und des Kulturgüterschutzes zu tun gehabt. Es ging damals natürlich auch viel um den Schutz von, sagen wir, Ausgrabungsstätten und Ähnlichem, die bedroht waren durch verschiedene Bewegungen, die sich eben im Bürgerkrieg stark gemacht haben. Und die Frage war, wie man das Ganze schützen kann. Damals habe ich natürlich relativ häufig Syrien besuchen können.
Ja, also der russische Präsident Putin hat lange seine schützende Hand über Assad und seine Familie und das Regime gehalten. Jetzt diese Niederlage, ist Putin auch geschwächt durch das?
Er ist mit Sicherheit geschwächt. Es ist eine eine echte katastrophale Niederlage, die einen irgendwo auch erinnert an das, was die Amerikaner in Afghanistan erlebt haben. Ja, ich meine, wir können ja nicht vergessen, dass noch vor wenigen Jahren der Abzug der Amerikaner unter absolut katastrophalen Umständen und dies unorganisiert und mit unvorstellbaren Opfern und auch mit großen Problemen von jedem Mensch, der den Amerikanern damals in Afghanistan geholfen hat. Wir erinnern uns alle an diese Flugzeuge, die abgehoben haben, wo sich Menschen außen angeklammert haben. Das war eine ähnlich gelagerte Katastrophe. Und für Russland ist natürlich der Verlust Syriens auch eine große Katastrophe. Momentan sagen sie noch, dass sie natürlich dort verbleiben werden und dass natürlich vor allen Dingen ganz wichtig für Russland, der Hafen von Tartus, der einzigste Hafen, den sie im Mittelmeer haben, dass sie versuchen werden, den zu halten. Momentan schaut die Situation so aus, wir kennen an sich die Situation vor allen Dingen nur durch Satellitenbilder, dass praktisch alle Schiffe ausgelaufen sind. Verbleiben Marineeinheiten derzeit noch im Hafenbereich, aber auch, wie sich das entwickelt wird, wird man auch erst sehen, ob ihnen das tatsächlich gelingt. Aber es ist eine ganz schwere Niederlage für Wladimir Putin ebenso.
Sie waren oft in Nahost. Ich habe Sie zum Beispiel selbst getroffen, als Sie in Ägypten während der Revolution Arabischer Frühling versucht haben, im Rahmen von Blue Shield Kulturgüter zu retten. In Libyen herrscht Chaos nach dem Sturz von Gaddafi. Ägypten ist einigermaßen stabilisiert. Rechnen Sie damit, dass vielleicht ähnliche Situationen, wie man sie auch aus dem Irak kennt, jetzt in Syrien passieren werden?
Ich hoffe es eigentlich nicht, aber man darf nicht vergessen, dass natürlich auch die Komposition der Bevölkerung in Syrien eine sehr spannende Zusammensetzung ist. Ich meine, wir haben die Kurden im Norden, dann haben wir die verschiedenen Gruppierungen, die eben heute auch mit durch Al-Jolani vertreten werden, die einen sunnitischen Hintergrund haben. Dann haben wir die Hisbollah, die einen schiitischen Hintergrund vertritt. Also es gibt schon sehr unterschiedliche auch religiöse und ideologische Ausrichtungen, die wir in Syrien finden, die natürlich, wie wir das aus der Geschichte kennen, sehr oft ein Grund für weitere Spannungen waren und für weitere Konflikte waren. Deswegen darf man nicht wegschauen von dort, sondern man muss schauen, wo man möglicherweise helfen kann. Dieses Land ist, weiß Gott, genug geschunden worden über die letzten Jahre und Jahrzehnte hinweg. Also wenn man da etwas helfen kann, glaube ich, wäre das sehr gut, wenn man irgendwie helfen kann, dass es zu einer positiven Entwicklung führt.
Ja, Sie haben das Stichwort Hilfe gegeben. Was wenige wissen, Sie sind seit Jahren in der Ukraine engagiert. Sie betreiben dort einen landesweit agierenden privaten Radiosender. Sie helfen aber gemeinsam mit Ihren St. Georgs-Orden, dessen Chef Sie sind, auch direkt in der Ukraine. Sie waren zuletzt vor Ort und ja, sie mussten sogar vor dem Bombenhagel in den Luftschutzkeller flüchten. Sie waren mit ihrer Frau dort, sie haben Notstromaggregate und Ähnliches übergeben. Sagen Sie, wie war das, als Sie in Kharkiv waren, die wirklich am schlimmsten umkämpfte Stadt im Nordosten der Ukraine?
Ja, ich meine, es hört sich immer sehr dramatisch an, aber ich glaube, wenn man vor Ort ist, ist es für die Personen, die dort leben, natürlich sehr dramatisch, aber man kann ohne weiteres auch dorthin fahren. Es dauert nur entsprechend relativ lang, weil die Anreise immer natürlich sehr lang dauert mit dem Zug, bis man über Kiew gefahren ist und dann weiter nach Kharkiv kommt. Was mir am meisten aufgefallen ist in Kharkiv, ist natürlich, dass die Menschen dort einfach extrem müde werden, ja, erschöpft sind. Weil natürlich, die erleben jetzt seit eben weit über 1000 Tagen den Krieg und die täglichen Bombardierungen. Und das zehrt natürlich schon an den Nerven. Ich meine, ich bewundere sehr den Gouverneur von Kharkiv, der dort wirklich sich extrem engagiert. Aber natürlich, der ist jeden Tag 24 Stunden am Tag eingesetzt mit dem Versuch, Hilfe zu koordinieren, überhaupt entsprechend. Ich denke zum Beispiel, bei uns hat man immer wieder gesehen, diese Schulen, die es in Kharkiv gibt, wo sie die Schulen verlagert haben, nachdem einige Schulen dezidiert angegriffen wurden, auch durch Russland, dass sie die in die U-Bahn-Stationen verlegt haben und schnell die U-Bahn-Stationen so ausgebaut haben, dass dort Schulklassen stattfinden können, die eben nicht, sobald irgendwie ein Alarm kommt, in den nächsten Keller verschwinden müssen, sondern die den Unterricht weiter fortführen können.
Wir sehen Sie hier mit Ihrer Ehefrau in Kharkiv bei einer Pressekonferenz. Später ging es dann aufgrund der Raketenangriffe in den Luftschutzkeller, oder?
Ja, das ist aber dort relativ normal. Es gibt sehr viel Alarme dort, weil man halt natürlich direkt nahe an der Front ist. Wobei man sagen muss, dass natürlich der Alarm und der Einschlag immer relativ nah aneinander liegen, weil die Zeiträume einfach extrem kurz werden. Und ich glaube, Kharkiv ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo man helfen kann. Und ich bin da sehr froh und dankbar, dass wir auch von Seiten des St. Georgs-Ordens aus die Organisation SECI, das ist die Southeastern European Cooperation Initiative, die auch im Rahmen der OSZE tätig ist, die extrem viel Hilfe dorthin liefert und die für die Zivilbevölkerung dort von einer ganz großen Wichtigkeit ist und dies an drei spezifische Ziele eben auch in der Ukraine tut. Die liefert nach Kharkiv und nach Mykolaiv und nach Cherson und mit unzähligen Generatoren und Computern und vielen Dingen, die einfach für den normalen Ablauf der Zivilbevölkerung von einer ganz, ganz großen Wichtigkeit sind. Und da bin ich sehr froh, dass wir ein bisschen helfen können, ein bisschen unterstützen können. Und natürlich ist es dann auch interessant, selber hinzufahren und sich von der Situation vor Ort selber ein Bild zu machen und natürlich sich auch zu erkundigen bei den Freunden, die dort leben, wie es ihnen geht und dass die einem auch selber sagen können, wo sie die Hilfe am meisten und am besten benötigen.
Ja, seit mehr als 1000 Tagen tobt dieser Krieg in der Ukraine. Karl von Habsburg sagt, der Krieg dauert eigentlich schon seit 10 Jahren. Wie es dort weitergeht, mehr davon nach einer kurzen Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Im ersten Teil der Sendung haben wir darüber gesprochen, wie es in Syrien aussieht und was Karl von Habsburg davon hält, dass jetzt islamistische Rebellengruppen die Macht vor Ort übernommen haben. Er war selbst mehrmals in Syrien unterwegs, kennt das Land und sagt, wir müssen abwarten, wie sich das entwickelt. Er ist aber auch in der Ukraine engagiert, betreibt dort einen privaten Radiosender, war zuletzt mit seiner Ehefrau in Kharkiv. Bomben fielen, als er die Hilfsgüter seines St. Georg-Ordens übergeben hat, sagen Sie. Sie glauben, seit 10 Jahren tobt dort schon der Krieg. Warum?
Gut, man muss es einfach realistisch betrachten. Vor 10 Jahren gab es die Okkupation des Donbass-Bereiches, also des Ostens der Ukraine und natürlich auch der Krim, die berühmten kleinen grünen Männchen auf der Krim, die Krim eingenommen haben. Das waren beides Aktionen, die heute, und das steht völlig außerhalb jeder Debatte, durch Russland instigiert waren und natürlich auch die Personen durch Russland unterstützt wurden, sowohl von staatlicher Seite aus, wie auch zum Teil von privater Seite. Mit privater Seite weiß ich, dass vor allen Dingen am Anfang im Donbass sehr, sehr stark sich auch die russisch-orthodoxe Kirche eingesetzt hat, um dort den Konflikt mitgeschürt hat. Also der Krieg tobt dort seit einer langen Zeit, das darf man nicht vergessen. Er hat natürlich dann sich durch den Einmarsch im Jahr 22 in weitere breite Bereiche des Landes entsprechend verstärkt. Und das ist halt, was wir heute noch sehen. Das ist eine katastrophale Situation, die wir heute noch erleben.
Ja, also Sie sagen ja, Putin ist ein Verbrecher. Sie sprechen das offen so aus. Ja?
Ich sage nur das, was auch die internationalen Gerichtshöfe sagen. Also ich meine, ich sage hier weder ein Geheimnis noch irgendetwas Illegales. Und es ist ganz klar, ich meine, für jemand, der zweifellos die Mitverantwortung trägt, dass Kinder entführt und umerzogen werden, dass Menschen vergewaltigt und ermordet werden, der Bombardierungen leitet, die natürlich praktisch fast ausschließlich auf zivile Ziele gerichtet sind, die Infrastruktur des Landes zerstören wollen. Also ich weiß nicht, warum ich mich da zurückhalten sollte mit der Wahrheit.
Ja, aber viele sagen, man muss mit ihm verhandeln, man muss auch darüber reden, ob möglicherweise doch ein Teil des Landes, insgesamt sind es 20% im Osten der Ukraine, durch eine Demarkationslinie abgetrennt werden sollen, um eben Frieden zu erzeugen. Was halten Sie davon?
Ich glaube, es gibt immer so Begriffe, die mir momentan wahnsinnig gegen den Strich gehen. Und nicht nur mir, sondern vielen Leuten, die sich dort engagieren. Zum einen die Verhandlungen. Ja? Für Verhandlungen braucht es immer zwei Seiten. Und zwar braucht es zwei glaubhafte Seiten. Man darf eins nicht vergessen, dass nach allen Verhandlungen, die es seit dem Jahr 1991 gegeben hat und die als Ziel hatten, die Situation der Ukraine klar zu garantieren, sind alle ausnahmslos durch Russland gebrochen worden. Also für eine Verhandlung braucht es eine gewisse Form der Glaubhaftigkeit. Und diese Glaubhaftigkeit hat derzeit Russland unter Putin ganz zweifellos nicht. Davon abgesehen sagen sie auch immer, dass sie an den Vorschlägen, die derzeit existieren, kein Interesse haben. Und die Grundvoraussetzungen, die sie für Verhandlungen setzen, sind natürlich so, dass die für die Ukraine völlig, völlig unannehmbar sind.
Ja, aber trotzdem brauchen wir irgendwann eine politische Lösung, weil militärisch wird es wahrscheinlich weder von der einen Seite noch von der anderen Seite zu lösen sein. Gibt es so etwas wie eine Kriegsdiplomatie inzwischen?
Ich glaube nicht wirklich, dass es sie gibt, auch wenn viele das für sich in Anspruch nehmen, aber insbesondere auch deshalb, weil halt Russland kein Partner ist, mit dem man vernünftig reden kann. Das geht nicht, weil wenn man sagt, die Grundvoraussetzungen sind, dass das Land sich mehr oder minder selber aufgibt, und ich weiß, ich übertreibe es hier, aber nur ganz wenig, dann ist das eine Grundvoraussetzung, die man einfach nicht für Verhandlungen setzen kann. Also das geht nicht. Darum ist für mich, man sieht natürlich im Westen auch eine gewisse Hilflosigkeit dieser Situation gegenüber, und deswegen kommt es dann zu Begriffen. Ich habe sehr herzlich gelacht, wie ich gesehen habe. Wir haben ja in den letzten Wochen immer wieder erlebt, dass Menschen darüber reden, was ist das Wort des Jahres und das Unwort des Jahres. Und ich habe also sehr darüber gelacht, wie ich gesehen habe, dass vorgeschlagen wurde als Unwort des Jahres der Begriff der Besonnenheit. Aber ich verstehe das politisch absolut, dass man sagt, heute der Situation gegenüber Besonnenheit entgegenzubringen, ist nichts, was dort funktioniert. Da tobt ein Krieg, und zwar ein Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine. Und die Besonnenheit kann man natürlich in dem Fall eigentlich nur auf Seiten des Aggressors entsprechend erwarten. Und da gibt es einfach keine Besonnenheit. Deswegen die Menschen, die bei uns noch den Begriff Besonnenheit in den Mund nehmen, die wissen offensichtlich nicht, wovon sie reden, und versuchen nur, ihre Unfähigkeit damit zu vertuschen. Und dann gibt es natürlich noch ein zweites Wort, das mich ganz genauso stört. Das ist immer, wenn die Menschen sagen, man unterstützt die Ukraine, as long as it takes, also solange es notwendig ist, wird man die Ukraine unterstützen. Und das ist für mich auch ein Wort der echten Hilflosigkeit. Weil man darf nicht sagen, solange es notwendig ist, sondern man muss sagen, was ist denn die Notwendigkeit? Was unterstütze ich denn? Wo will ich denn hin? Man muss einmal ganz klar ein Ziel definieren für die Ukraine und nicht immer nur sagen, naja, das Ganze völlig wischiwaschi lassen. Und natürlich, die Ziele kann man auch meiner Art nach ganz klar definieren. Und an allererster Stelle muss natürlich die territoriale Integrität und auch die Souveränität der Ukraine tatsächlich dastehen. Also, dass man einfach verlangt, jetzt müsst ihr ein Stück Land, und zwar ein ordentliches Stück eures Landes, abgeben, bevor wir überhaupt mit euch verhandeln. Das ist keine Verhandlungsbasis. Das kann keine Grundlage sein. Und dann gibt es natürlich noch einen weiteren Punkt, den man dazu sagen muss und der auch wichtig ist. Und dann beginnen Leute zu sagen, das ist unrealistisch. Aber es ist gar nicht so unrealistisch. Das ist die ganze Frage der Reparationen. Es gibt ganz klar einen Aggressor und ganz klar ein Opfer. Und so wie es auch im Strafrecht normal ist, muss der Aggressor für das Leiden des Opfers und für die Verluste des Opfers entsprechend auch aufkommen. Und das ist auch unter Staaten was Normales. Also Deutschland hat zum Beispiel das letzte Mal Kriegsreparationen im Jahr 2010 bezahlt. Und das war nicht für den Zweiten Weltkrieg, sondern das war für den Ersten Weltkrieg. Und es ist heute noch klar, dass, sagen wir mal, der Irak Reparationen an Kuwait bezahlt von dem Krieg. Und genauso ist es notwendig, dass man ganz klar sagt, Russland muss die Reparationen an die Ukraine bezahlen. Und wenn man mal diese Art Grundvoraussetzungen geschaffen hat, dann kann man möglicherweise auch dort eine Lösung finden. Weil alles andere bedeutet ja nur, dass es ein Verschleißkrieg ist, der fürchterlich ist für beide Seiten.
Naja, da sind viele Fragen, die auf Europa zuströmen und die Staatschefs in Europa. Welche Fehler macht Europa momentan, abgesehen davon, dass in Deutschland die Regierung geplatzt ist? Kanzler Olaf Scholz stellt die Vertrauensfrage. In Frankreich steht Macron ohne Regierung da. In Rumänien rumort es gewaltig. Also wie geschwächt ist Europa momentan eigentlich?
Wir haben ein strukturelles Problem in Europa. Ich meine, ich bin ja überzeugter Europäer, deswegen sehe ich an sich die Struktur Europas immer optimistisch, und natürlich hat es ihre Schwächen. Eine der Hauptschwächen, die Europa hat, ist die Tatsache, dass es eben nicht wirklich eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik gibt. Also ich meine, das berühmte Telefon, wen rufe ich an, wenn ich mit Europa sprechen möchte, das gibt es halt in der Form für Sicherheitsfragen und für außenpolitische Fragen nach wie vor nicht. Es gibt, wenn es nur einen Kommissionsbeamtin gibt, in dem Fall, die ich sehr hoch schätze. Also Kaya Kallas ist eine hervorragende Person, aber das reicht nicht. Wir brauchen eine Sicherheitsstruktur, eine europäische Sicherheitsstruktur, und wir brauchen eine europäische außenpolitische Stimme, die tatsächlich auch diese außenpolitische Funktion wahrnehmen kann. Und natürlich dann auf der anderen Seite sieht man genau das, was Sie angesprochen haben, auch Schwächen innerhalb diverser Länder, aber die sich meiner Ansicht nach großteils in einen demokratischen Rahmen bewegen. Und solange es sich in den demokratischen Rahmen bewegt, habe ich nicht wirklich solche Sorgen. Und ich finde das an sich relativ gut, wenn man zum Beispiel nach Rumänien schaut und sieht, dass auch das Verfassungsgerichtshof sagt, bei einer Wahl ist betrogen worden und deswegen muss die Wahl wiederholt werden, dann ist das ja eigentlich auch ein Zeichen dafür, dass unser System an und für sich funktioniert. Also da kommt in mir auch der Berufsoptimist durch, obwohl das natürlich zum gegenwärtigen Zeitpunkt, wo es so viel Krisenherde in und um Europa herum gibt, kein günstiger Zeitpunkt ist, strukturelle Schwäche aufzuzeigen.
Ja, aber die ist eben vorhanden und
natürlich,
nicht nur die Krisen rund um uns da toben, auch viele Fragen über die Rückführung von syrischen Flüchtlingen, aber auch von Flüchtlingen in der Ukraine tauchen auf. Und genau in diesem Moment sitzt in Amerika ein Mann, der durchaus als nicht immer ganz so ausrechenbar zu bezeichnen ist, Donald Trump. Was wird sich eigentlich unter Donald Trump in Bezug auf Europa und Weltpolitik eigentlich ändern?
Das ist auch wahnsinnig schwer gegenwärtig zu sagen, weil er ja, sagen wir, in seinen Aussagen derartig herumspringt, dass man nie genau weiß, was zum Schluss unterm Strich übrig bleibt. Wenn ich mir anschaue, die verschiedenen Personen, die er für die wesentlichen Positionen nominiert hat, wobei einige doch, sagen wir mal, um es milde auszudrücken, einen dubiosen Hintergrund haben, dann sieht man, dass sich schon etwas durchsetzt, dass er natürlich dieses Prinzip des America First versucht, mit allen Mitteln durchzuziehen, auch innerhalb der internationalen Strukturen. Also auch wenn es zu NATO kommt, auch wenn es zu den entsprechenden Wirtschaftsfragen kommt, er redet ja ständig jetzt über die Zölle, die er erheben möchte, sei es nach Mexiko und Kanada auf der einen Seite oder nach China auf der anderen Seite. Also da redet er über sehr viele Sachen, wo man erst schauen muss, was unterm Strich davon tatsächlich übrig bleibt. Ich glaube, was für uns klar sein muss in Europa, ist, dass wir, wenn wir international eine Rolle spielen wollen, und wir haben das bislang immer so unter dem Schutzschirm Amerikas getan, dann ist das etwas, was in der Zukunft so nicht mehr funktionieren wird. Dass es eben notwendig sein wird, dass wir wesentlich mehr unser eigenes europäisches Profil schärfen, dass wir auch als Europäer international auftreten mit einer gemeinsamen Stimme. Ich glaube, das ist etwas, wo wir wirklich hingeführt werden. Die ganzen Aussagen von Donald Trump, dass er möglicherweise die NATO verlassen möchte oder zumindest die Position ruhestellen würde, dass er keine Militäraktionen mehr unterstützt. Wir erinnern uns alle an die Äußerung, die er vor einigen Jahren gemacht hat, wo er gesagt hat, dass ihm völlig wurscht ist, was Russen mit auch NATO-Staaten anfangen, die eben nicht, so wie er das sagt, ihre Rechnung bezahlt haben, also nicht ihren gesamten die finanzielle Unterstützung an die NATO so wie abgemacht gegeben haben. Dann ist es eine Sache, die einen bedenklich stimmt, aber ich finde, für Europa soll das einfach auch ein Weckruf sein, dass man sich wirklich auf die eigenen Hinterfüße stellt und versucht, das eigene Profil doch wesentlich mehr zu schärfen, was wir international brauchen.
Ja, das ist die große Frage, ob das gelingen wird, denn wir haben auf der einen Seite die Krisen, auf der anderen Seite haben wir einen anderen Machtblock, das ist eben Asien, in China 1,3 Milliarden Menschen, in Indien 1,4 Milliarden, sie sind einfach mehr. Und in Österreich, ja, wir sind ein kleines, aber gutes Land mit tollen Menschen drin. Wir hatten das Superwahl, ja, und da haben wir gesehen, es verändert sich auch bei uns in der politischen Landschaft viel. Die Rechten bzw. die FPÖ hat relativ massiv gewonnen. Was erwarten Sie eigentlich von der neuen Regierung, wo die FPÖ nicht mit dabei sein wird?
Ja, ich glaube zunächst einmal, ich bin jemand, der an Demokratie glaubt. Und deswegen sage ich, solange sich Dinge im Rahmen der demokratischen Maßstäbe abspielen, habe ich damit kein so großes Problem. Weil das ist ein Pendel, das ausschlägt und das kann auch wieder zurück ausschlagen. Das ist gar keine Frage. Natürlich ist das Regieren in einer Koalition, mit je mehr Partnern es in der Koalition gibt, umso problematischer ist es. Wir dürfen nicht vergessen, vor 50 Jahren war das Konzept, mit einer Koalition zu regieren, ja immer nur der letzte Ausweg, wenn man nicht anderweitig Mehrheiten schaffen konnte. So wurde also eigentlich das Notrezept wurde zur Norm, weil heute eigentlich die Koalitionsregierungen die Norm sind. die natürlich auch dann keine schnellen Entscheidungen zulassen, weil ja doch sehr viel erst innerhalb der Koalitionen abgestimmt werden muss. Und dann wird natürlich sehr viel Pferdehandel betrieben, dass man sagt, ich unterstütze dich da, wenn du mich dort unterstützt. Aber das sind alles Dinge, die Zeit brauchen, wo manchmal gerade in einer Zeit der Krise eine Regierung schnell reagieren muss. So hoffe ich natürlich auch für Österreich, dass es eine tragfähige Koalition ist, die sich auch in Krisenzeiten entsprechend bewähren kann. Also das ist, glaube ich, das Einzige, was ich mir momentan wirklich wünsche.
Aber Optimismus ist angebracht, oder?
Ich bin ein Berufsoptimist. Ich glaube immer daran, dass wir alle Möglichkeiten haben, es besser zu machen. Also ich bin immer optimistisch.
Ja, jetzt noch eine zutiefst private Frage. Vor einem Jahr saßen Sie hier und Sie haben Ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht. Ja, wie geht's Ihnen?
Mir geht's hervorragend. Das ist für mich Geschichte. Ich bin jemand, der natürlich sehr darauf achtet, dass man alle Nachuntersuchungen macht. Das ist, glaube ich, extrem wichtig in so einem Fall. Da kann ich auch nur wirklich jeden aufrufen, hier nicht Dinge locker zu lassen, sondern kontinuierlich immer dran zu bleiben. Bei so einer Erkrankung ist es notwendig. Aber dann, wenn man es rechtzeitig erwischt, so wie es mir gelungen ist, wie das momentan ausschaut, dann ist es einfach, dann kann man das auch zweifellos besiegen und kann das wieder in Ordnung bringen.
Ja, und was erwarten Sie für 2025? Wie geht's weiter in Österreich, in Europa, auf der ganzen Welt?
Meine Wunschliste wäre natürlich schon relativ lange. Wir haben über viele Krisen jetzt hier gesprochen. Und natürlich muss man sich auch vorstellen, was für ein unglaublich menschliches Leid einhergeht mit diesen Krisen. Und ich glaube, es ist notwendig, dass man sich für 2025 wünscht und vornimmt, dass man klare Positionen bezieht, um diese Krisen so weit einzuengen, wie es überhaupt nur möglich ist. Aber das ist natürlich einen frommen Wunsch, den wir jederzeit hegen und nicht nur für das Jahr 2025.
Ja, dann danke ich vielmals für dieses Interview. Das war Karl von Habsburg. Wir haben über viele Krisen und Kriege gesprochen, aber er sagt, er ist vom Berufswegen auch Optimist.
Immer.
Danke vielmals.
Danke sehr.
Ich gebe jetzt ab in eine weitere Werbepause.